Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Mit dem Wochenspruch aus Römer 5, Vers 8 darf ich euch alle heute Morgen ganz herzlich zum Gottesdienst am Sonntag Reminiziere, zweiter Sonntag der Passionszeit, ganz herzlich begrüßen. Begrüßen möchte ich auch alle, die den Gottesdienst zu Hause hören werden. Abzukündigen ist noch Folgendes. Morgen um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis hier in Medenbach. Am Dienstag um 16.15 Uhr ist Konfirmandenunterricht in Breitscheid. Am Donnerstag um 19.30 Uhr ist Gebetskreis auch in Breitscheid. Am Freitag 9 Uhr Bibelwalking, Treffpunkt Hofgut Neustadt. Und um 17.30 Uhr CVJM Jungschar, auch beides in Breitscheid. Herzliche Einladung dazu. Dann herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr in Breitscheid mit Taufe und um 11 Uhr in Medenbach. Pfarrer Stange wird diese Gottesdienste mit uns feiern. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 152 Euro für die Stiftung DIA, Staat der Diakonie in Hessen, und 15 Euro für die eigene Gemeinde. Ganz herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte ist für die Hermannsburger Mission bestimmt. Das evangelisch-lutherische Missionswerk in Niedersachsen versteht sich als Brückenbauer zwischen Kulturen und Religionen und als Partner für 22 Partnerkirchen in 18 Ländern. Sie ermöglichen und begleiten Begegnungen vorrangig im Austauschprogramm. Sie fördern das interkulturelle Gespräch über unsere Glaubensinhalte und Glaubensinhalte anderer Kulturen und Religionen. Sie setzen sich für Frieden, Gerechtigkeit und den Erhalt der Schöpfung ein. Sie ermutigen und befähigen Menschen weltweit, ihre sozialen Lebenswerk und ihr Leben selbst zu gestalten. Und sie vertreten anwaltschaftlich die Interessen derer, die sich nicht selbst vertreten können. Dafür ist unsere Kollekte heute bestimmt. Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden sind von Donnerstag bis Sonntag zur Freizeit in der Klostermühle. Da bitten wir um euer Gebet, dass sie eine segensreiche Zeit erleben können. Soweit die Abkündigung. Lasst uns nun zusammen Lied Nummer 94, 1 bis 5 singen.
feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns hineingehen in diesen Gottesdienst mit den Worten des Psalm 25. Nach dir, Herr, verlangt mich, mein Gott, ich hoffe auf dich. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Sieh meinen Jammer an und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Lasst uns diesen Herrn anbeten. Voller Vertrauen kommen wir zu dir, heiliger Gott. Immer dürfen wir erwarten, dass du unsere Nöte anhörst und uns hilfst. Wir wissen, dass wir auf dich rechnen können. Ist es auch umgekehrt? Kannst du auf uns rechnen? Haben wir ein Ohr, um dir zuzuhören? Du sprichst ja beständig zu uns. Vieles, was dir, Vater im Himmel, wichtig ist. Wir übersehen deine Fingerzeige. Wir überhören vor lauter Dingen deine eindringlichen Worte, die uns aufrufen, umzukehren. Wir wollen das Hören neu lernen. Unser Leben, unser Reden und Tun soll dich preisen und deshalb bitten wir Kyrie eleison. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Lasst uns Gott ehren.
Ihr sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden, den Menschen mein Wohlgefallen.
erleuchte unsere Herzen, Herr. Wir wollen viel Raum schaffen in uns für dich, damit wir Frucht bringen können. Amen. Denen, denen das möglich ist, die bitte ich aufzustehen zur Lesung.
Die Lesung steht in der Neuen Genfer Übersetzung aus dem Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt, und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Heute werden wir das Glaubensbekenntnis mal wieder singen, und wer kann und mag, möge da zurückstehen bleiben. Der Predigttext zum heutigen Sonntag steht im Markus-Evangelium im 12. Kapitel, die Sätze 1 bis 12 und auch ich lese es aus der neuen Genfer Übersetzung. Nun begann Jesus in Gleichnissen zu den Pharisäern zu reden. Er sagte: Ein Mann legte einen Weinberg an, umgab ihn mit einem Zaun, hob eine Grube zum Keltern des Weines aus und baute darin einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Zur gegebenen Zeit schickte er einen Diener zu den Pächtern, um sich von ihnen seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs geben zu lassen. Doch die Pächter packten den Diener, verprügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Da schickte der Mann einen anderen Diener zu ihnen, dem ging es nicht besser. Sie schlugen ihm den Kopf blutig und trieben ihren Spott mit ihm. Danach schickte er einen dritten, den töteten sie. So ging es noch vielen anderen. Die einen wurden verprügelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm noch einer, sein geliebter Sohn. Den schickte er zuletzt auch noch zu ihnen, weil er sich sagte: Er ist mein Sohn, vor ihm werden sie Achtung haben. Aber die Pächter sagten zueinander: Das ist der Erbe, kommt, wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Und sie packten ihn und brachten ihn um und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Pächter umbringen, und den Weinberg wird er anderen anvertrauen. Habt ihr jenes Schriftwort nie gelesen? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, der ist zum Eck- und Schlussstein geworden. Das hat der Herr getan, und es ist etwas Wunderbares in unseren Augen. Daraufhin hätten die religiösen Führer Jesus am liebsten festgenommen, denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint waren. Aber weil sie sich vor dem Volk fürchteten, ließen sie ihn unbehelligt und gingen weg. Gott, gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, der Erzählung des Evangelisten Markus folgend, entfaltet sich für uns folgendes Bild. Wenige Tage vor dem Passafest kommt Jesus nach Jerusalem. Seine Ankunft bleibt nicht verborgen. Inmitten einer großen Pilgergruppe betritt Jesus die Stadt. Die Menschen singen auf dem Weg und bei der Ankunft das große Pilgerlied nach den Worten des Psalm 118. Sie rufen Gott um Hilfe an und preisen den lebendigen Gott für seine Taten an ihren Vorfahren. Das Passafest, zu dem sie kommen, erinnert an einen großartigen Moment der Befreiung des Volkes aus der Unterdrückung. Freiheitsfantasien gegenüber der aktuellen Besatzungsmacht der Römer werden Land auf Land ab im Volk geträumt. Doch Jesus bedient diese Wünsche und Sehnsüchte mit keinem seiner Worte. Aber seine Taten erweisen ihn als den Messias. Und die Erwartung der Menschen richtet sich auf politische Veränderung. Das künftige Königreich Gottes wurde so intensiv herbeigesehnt. Die Vorstellung von der Königsherrschaft Gottes war an die glorreichen Tage des großen Königs David angelehnt. Die Staatsführung Israels zur Zeit Jesu lag in den Händen einer Priesterklasse. Der Sanhedrin, ein religiöser Staatsrat, hielt die politischen Zügel fest in seiner Hand. Zwei religiöse Parteien, die Pharisäer und die Sadduzäer, teilten sich die Macht im Staat. Sie waren sich sehr wohl bewusst, dass Israel das Gottesvolk sei, aber sie meinten, in ihrem Gottesverständnis so vollkommen zu sein, dass sie die Geschicke des Landes mit ihrer eigenen Weisheit lenken könnten. Sie waren sich sicher, dass ihre politische Auffassung im Großen und Ganzen dem Willen Gottes entsprach. Jesus aber lehrte in vielen Punkten etwas ganz anderes. Und jetzt kam er in die Zentrale der Macht. Im Tempel widersprach Jesus nicht nur mit Worten, sondern diesmal auch mit Taten. Er störte den etablierten Opferkult. Der Tempel, so sagt er, ist zum Gebet da. Hier soll Gottesdienst gefeiert werden. Gespräch mit dem lebendigen Gott. Es muss ein Ort der Stille und des Gottesdienstes bleiben. Und seinem Ärger über den Handel mit Opfertieren macht er laut Luft. Darüber erschrickt der Oberste Rat. Doch die Priester überlegen nun nicht, ob sie etwa falsch liegen könnten, sondern sie fürchten die eigene Macht, den Einfluss verlieren zu können, denn das Volk war von Jesus beeindruckt. Folgende Strategie legen sie sich zurecht: Wir müssen Jesus verteufeln. So hoffen sie, das Volk wieder auf ihre Seite zu ziehen und fragen Jesus nach seiner Legitimation. Sie wollen wissen, in wessen Vollmacht handelst du eigentlich? Jesus stellt ihnen in bester rabbinischer Tradition eine Gegenfrage. Und da weichen sie aus. Daraufhin erzählt er das Gleichnis vom Weinberg, seinem Besitzer und den Pächtern. In Israel von einem Weinberg zu erzählen, weckt unter frommen Juden, und das waren die Priester fraglos, sofort die Assoziation zu dem beim Propheten Jesaja erzählten Liebeslied Gottes, das Lied vom Weinberg. In Jesaja 5 beschreibt Gott das Volk Israel als seine liebevolle Pflanzung, um die er sich höchstpersönlich in zärtlicher Liebe müht und alles Erdenkliche dafür getan hat, dass in ihr Frucht und Freude entsteht. Aber Jesus erzählt eine neue Fassung dieses Liedes. Bei ihm geht es so weiter. Nachdem der Weinbergsbesitzer seine Pflanzung angelegt hat, den Weinberg wunderschön eingerichtet hat, eine Kelter in den Berg gestellt hat und auch einen Wachturm gebaut hat, da überträgt er, so in der Erzählung von Jesus, diesen Weinberg einer Gruppe von Pächtern. Und noch etwas ist bei Jesus anders, denn diesmal gedeiht der Weinberg, er trägt gute Früchte. Die Pflanzung ist also gelungen. Das Problem in der Geschichte von Jesus sind die Pächter. Sie kommen der Pachtvereinbarung nicht nach. Sie weigern sich dem Inhaber, die Anerkennung zu zollen, und sie begehen mehrfach Rechtsbruch. Weder begegnen sie den Dienern und Abgesandten ihres Pachtherrn mit Respekt, noch geben sie seinem ihm rechtmäßig zustehenden Anteil heraus. Sie werden sogar handgreiflich und schrecken selbst vor einem Mord nicht zurück. Wenn man diese Geschichte liest, kann man es kaum ertragen, mit welch unendlicher Geduld der Weinbergsbesitzer reagiert. Jeder von uns hätte geraten: Mann, jag die Leute fort! Du wirst doch nicht noch einen Knecht dorthin schicken. Der Pachtherr reagiert voller Würde und immer noch wertschätzend und schickt jetzt seinen Sohn. Den werden sie doch respektieren, oder? Es ist unfassbar. Statt zur Besinnung zu kommen, steigert sich das Böse zu einem finsteren, grausamen Mordplan mit völlig abstrusen Beweggründen. Was habt ihr geglaubt, dass der Herr das alles hinnimmt und an gebrochenem Herzen verstirbt, damit euch der Weinberg zufällt? War das eure Meinung? Sozusagen edle Frucht für euch aus bösartigem Verhalten? Man kann diese Weinbergserzählung gar nicht anders deuten. Man muss sie als Spiegel verstehen, den Jesus der damaligen Priesterregierung vor Augen hält. Euch gehört Israel doch nicht. Es ist Gottes Pflanzung. Ihr seid ihm Gehorsam schuldig. Ihr erweist euch als schlechte Verwalter. Wollt ihr euch wundern, dass euch der Zorn Gottes trifft? Die Liebe Gottes zu seiner Pflanzung, zu seinem Weinberg, zu seinen Menschen, die mit ihrem Leben ihm Frucht bringen, hat eine Kehrseite. Der Gott der Liebe ist auch der Gott der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit fordert Sühne von den Schuldnern und gerechte Strafe für die Morde an den Boten. Jesus selbst ist der Sohn. Und in seinem Tod schlägt die Gerechtigkeit Gottes in unfassbare Liebe um. Wer gegenüber Gott so handelt wie die Weinbergspächter, kann dennoch gerettet werden, wenn er seine offenbar gewordene Schuld eingesteht und Jesus als den Sohn Gottes und als den Messias, als den Retter anerkennt. Die neuen Verantwortlichen für den Weinberg Gottes dürfen Jesu Jünger sein. Sie leiten keinen Gottesstaat, aber sie glauben und betonen die Herrschaft Gottes über ihrem Leben und über dem Leben der Gemeinde. Unter ihnen wird der Weinberg weit über die Grenzen Israels hinaus ausgedehnt. Gottes Weinberg erstreckt sich inzwischen über die ganze Erde. Wir als Gemeinde sind ein Teil dieses Weinbergs. Wir tragen alle Verantwortung und müssen Gott den Ertrag seiner Güte bringen. Der Sohn wurde getötet, doch er ist auferstanden. Daraus entstand und entsteht viel Frucht. Wir Jüngerinnen und Jünger sind die Reben, Jesus ist der wahre Weinstock. Unsere Dankbarkeit und Liebe und Lobpreis sind seinetwegen und sollen nicht aufhören. Nicht eine Kirchenleitung ist dafür verantwortlich, sondern du und ich. Nicht ein Kirchenvorstand muss Gott Rechenschaft über deinen Glauben geben, sondern du selbst. Die Gemeindeleitung sorgt für die bestmögliche Organisation, dass wir unseren Glauben leben können und für Gott Frucht bringen. Aber in der Gemeindeleitung sind schlichte Christinnen und Christen wie du und ich. Sie machen sich extra Arbeit, aber sie werden dir und mir nicht die Pflicht abnehmen, für Gott Frucht zu bringen. Dazu sollen und müssen wir alle einander helfen. Denn Gott soll durch unsere Gemeinde das Lob und die Ehre erhalten, die ihm zusteht. Amen.
Thank you.
Lasst uns beten. Deine Gemeinde, Jesus, macht den Unterschied in dieser Welt. Wir sind Versöhnte, darum können wir für Versöhnung eintreten. Wenn aber unter uns Unversöhnlichkeit herrscht, dann halten wir das Wirken deines Geistes auf. Vergib uns, Herr. Sich versöhnen heißt den anderen anhören, ja, ein Stück in seinen Schuhen gehen und den herrschenden Konflikt mit den Augen des anderen ansehen. Schenke mutige Frauen und Männer, die so etwas wagen. In Moskau, in Washington, in Kiew, in Berlin und in Brüssel. Die Kirchengemeinden in unserem Land sind schwach. Sie verlassen sich eher auf ihre kleinen und bescheidenen Kräfte. Sie rechnen nicht mit der Power des Heiligen Geistes. Wir bitten um Erweckung und um heiliges Feuer unter uns Christinnen und Christen. Dich, Jesus, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, bitten wir für unsere Schwestern und Brüder in Nordkorea. Schütze und stärke sie in den Untergrundkirchen und in den Arbeitslagern, in die sie gesperrt werden, sobald der Staat entdeckt, dass sie dir mehr vertrauen als dem Staatsführer. Wir beten in der Stille weiter. Und enden unser Gebet mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bitten um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.